Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor von Arnold Lohaus und Marc Vierhaus. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 9: Kognition. Kognitive Prozesse sind die Grundlage vieler Kompetenzen und Fähigkeiten. Die kognitive Weiterentwicklung bei Kindern und Jugendlichen geht Hand in Hand mit dem Fortschritt in anderen Entwicklungsbereichen. So sind beispielsweise die sprachliche, die intellektuelle und die Wahrnehmungsentwicklung eng mit der kognitiven Entwicklung verknüpft und teilweise sogar mit ihr kongruent. Definition: Kognitionen sind mentale Prozesse, die häufig ganz allgemein mit dem Oberbegriff Denken bezeichnet werden. Zu den kognitiven Fähigkeiten gehören unter anderem Lern- und Gedächtnisprozesse, Informationsverarbeitungs- und Problemlösekompetenzen, Handlungsplanung und Steuerung sowie Wissenserwerb und komplexere Denkprozesse. Definition Ende. Im Folgenden werden zentrale und grundlegende Aspekte der kognitiven Entwicklung im Einzelnen beschrieben und es wird auf interindividuelle Unterschiede hinsichtlich der kognitiven Entwicklung eingegangen. Abschnitt 9.1: Frühkindliche Lern- und Gedächtnisleistungen. Bereits Säuglinge sind in der Lage, bekannte Reize wiederzuerkennen, Assoziationen zu bilden und Kontingenzen zwischen Ereignissen zu erfassen. Dieses zeigte sich in zahlreichen Studien, die sich mit frühkindlichen Lern- und Gedächtnisprozessen beschäftigt haben. Habituation. Habituationsexperimente verdeutlichen, dass sich bereits wenige Tage alte Säuglinge an Reize gewöhnen und diese damit wiedererkennen. Vergleich Kapitel 3. Die Aufmerksamkeit, die auf einen wiederholt dargebotenen Reiz gerichtet wird, nimmt im Laufe der Zeit ab und das Kind beginnt sich zu langweilen. Habituation. Werden nach der Habituationsphase neue Reize dargeboten, die vom Kind auch als neuartig wahrgenommen werden, nimmt die Aufmerksamkeit wieder zu. Dishabituation. Studie: Habituationsexperiment. Zu welch beeindruckenden kognitiven Leistungen bereits wenige Monate alte Säuglinge in der Lage sind, zeigte ein Habituationsexperiment von Soska und Johnson 2008. Sie habituierten 4- und 6-monatige Kinder an einen auf einem Bildschirm dargestellten dreidimensionalen Keil, der sich um 15 Grad, also nur teilweise, drehte. Im Anschluss daran sahen die Kinder entweder einen vollständigen Keil, der sich um 360 Grad drehte, oder einen unvollständigen Keil, der zwar von vorne und in der um 15 Grad gedrehten Form genau wie der andere aussah, bei einer 360-Grad-Drehung jedoch von hinten hohl war. Die Forscher nahmen an, dass Kinder den unvollständigen Keil bevorzugen, das heißt länger anschauen würden, wenn sie bereits bei dem um 15 Grad gedrehten Keil eine dreidimensionale Vorstellung des Objektes entwickelt hatten, da der unvollständige Keil ihnen dann neuartig erscheinen sollte. Dieses Ergebnis konnte bei den 6-monatigen, jedoch noch nicht bei den 4-monatigen Säuglingen, bestätigt werden. Diese Fähigkeit der älteren Säuglinge beinhaltet nicht nur eine einfache Habituierungs- und Reizdifferenzierungsleistung, sondern verdeutlicht komplexere kognitive Prozesse, da die Kinder im Vorfeld bereits eine Vermutung entwickelt haben mussten, wie das komplette Objekt aussehen müsste. Dieses Experiment veranschaulicht, dass Kinder bereits in den ersten Lebensmonaten dreidimensionale Vorstellungsfähigkeiten entwickeln. Es belegt weiterhin die Fähigkeit zur Musterergänzung, die bereits in Kapitel 7 beschrieben wurde, da die sichtbaren Objektbestandteile virtuell zu einem vermuteten Gesamtobjekt ergänzt wurden. Studienbeispiel Ende. Assoziationslernen. Kinder können darüber hinaus bereits innerhalb der ersten Lebensmonate Assoziationen zwischen verschiedenen Reizen erkennen. Sie nehmen Zusammenhänge wahr und bilden Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Situationen. Wenn visuelle Stimuli beispielsweise immer abwechselnd rechts und links auf einem Bildschirm präsentiert werden, dann lernen Säuglinge sehr schnell, ihren Blick bereits antizipativ, das heißt, bevor der Reiz überhaupt erscheint, auf die richtige Seite zu wenden. Siehe dazu zum Beispiel Haith und McCarthy, 1990. Sie erkennen demnach umweltbasierte Kontingenzen und entwickeln Antizipationen. Kontingenzlernen. Säuglinge erkennen auch Zusammenhänge bzw. Kontingenzen zwischen dem eigenen Verhalten und darauf folgenden Konsequenzen. Erinnern Sie sich an die im dritten Kapitel beschriebenen verhaltensbasierten Kontingenzen. Wenn eine positive Konsequenz eintritt, wird das Verhalten verstärkt gezeigt, operantes Konditionieren. Dieses wurde beispielsweise in Experimenten deutlich, in denen ein Mobile durch ein Band mit dem Bein der Säuglinge verbunden wird. Wenn Säuglinge erkennen, dass sie durch ihre Beinbewegungen das Mobile in Bewegung setzen können, was als positiv erlebt wird, dann beginnen sie schneller zu strampeln. Siehe zum Beispiel Fagan, Morongiello, Rovi Collier und Gikoski 1984 oder Rovi Collier 1980. Sie können demnach verstehen, dass sie selber die Bewegung des Mobiles verursachen und kontrollieren können. Diese frühen Lern- und Gedächtnisleistungen korrelieren mit späteren kognitiven Fähigkeiten. Sie sagen die weitere kognitive Entwicklung, zumindest teilweise, vorher. So ließ sich beispielsweise zeigen, dass die Habituationsgeschwindigkeit einen frühen Indikator der Verarbeitungsgeschwindigkeit und der generellen kognitiven Fähigkeiten darstellt. Es konnte mehrfach belegt werden, dass Kinder, die in den ersten Lebensmonaten schneller an einen Reiz habituierten, im späteren Kindes- und Jugendalter höhere intellektuelle Leistungen zeigten. Siehe zum Beispiel Kavzik 2004. Damit sind diese frühkindlichen Lernprozesse als erste Schritte der kognitiven und intellektuellen Entwicklung zu sehen. Siehe dazu auch Domsch, Lohaus und Thomas 2009 sowie Teubert, Vierhaus und Lohaus 2011. Abschnitt 9.2: Intuitives, physikalisches, biologisches und psychologisches Wissen in der frühen Kindheit. Frühkindliches physikalisches Wissen. Wie bereits vorhin beschrieben, nimmt man an, dass Säuglinge in den Bereichen Biologie, Physik und Psychologie über ein intuitives Basiswissen verfügen. In vielen Studien untersuchte René Bergeon mit verschiedenen Kollegen diese Annahmen, siehe zum Beispiel Bergeon 1998 oder Bergeon, Needham und DeVos 1992. Das intuitive Basiswissen äußert sich beispielsweise darin, dass sie sich über Phänomene wundern. Das heißt, sie widmen diesen Ereignissen erhöhte Aufmerksamkeit, die aufgrund natürlicher Gesetzmäßigkeiten nicht auftreten können. Bereits mit 3 Monaten erwarten Kinder, dass Gegenstände, die nicht in irgendeiner Form mit einem festen Objekt verbunden sind, herunterfallen, wenn sie losgelassen werden. Mit etwa 5 Monaten können sie bereits die Art der Verbindung der beiden Gegenstände berücksichtigen. Wenn etwas oben aufliegt, fällt es nicht herunter. Hängt es an der Seite, sollte es beim Loslassen fallen. Mit etwa 1/2 Jahr gelingt es Kindern zusätzlich, das Ausmaß des Kontaktes einzubeziehen. Liegt ein Gegenstand nur zu einem gewissen Teil auf einem anderen und steht er an einer Seite über, dann sollte er herunterfallen, wenn die überstehende Fläche größer als die aufliegende ist. Schließlich sind sie mit etwa 1 Jahr in der Lage, die Proportion und Form des aufliegenden Gegenstandes zu berücksichtigen. Auch wenn Säuglinge sich der physikalischen Gesetzmäßigkeiten natürlich nicht bewusst sind, so erkennen sie in Abhängigkeit von ihrem Alter doch, dass bestimmte Phänomene nicht eintreten können und reagieren mit Verwunderung, wenn dieses aufgrund manipulierter Versuchsaufbauten dennoch geschieht. Ähnlich verhält es sich beispielsweise auch bei Situationen, in denen Objekte durch andere verdeckt werden. Bereits mit etwa 2 Monaten erwarten Kinder, dass das verdeckte Objekt nicht sichtbar, das verdeckende Objekt jedoch zu sehen sein sollte. siehe dazu Aguillard und Béhanjean 1999 oder auch Spelke, Breinlinger, McComba und Jacobson 1992. Vergleichbares gilt für das Zusammentreffen von soliden Objekten. Hier erwarten Kinder schon in den ersten Lebensmonaten, dass solide Objekte, wie zwei Kugeln, die gegeneinander gestoßen werden, sich nicht durchdringen, sondern voneinander abgestoßen werden. Auch hier wenden sie intuitiv physikalische Gesetze an. Solche und ähnliche Resultate zeigen sich auch bei anderen Versuchsanordnungen und anderen grundlegenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Zu den physikalischen Gesetzmäßigkeiten, deren Kenntnis schon im Säuglingsalter nachgewiesen wurde, gehört unter anderem, dass Objekte sich kontinuierlich und nicht diskontinuierlich fortbewegen, Kontinuitätsprinzip, dass solide Objekte etwas bewirken, wenn sie mit anderen soliden Objekten zusammenstoßen, Soliditätsprinzip, und dass Gegenstände, die nicht in irgendeiner Form mit einem festen Objekt verbunden sind, herunterfallen, wenn sie losgelassen werden, Schwerkraftprinzip. Kinder verfügen offenbar über ein physikalisches Grundverständnis, das sich rasch verbessert und komplexer wird. Frühkindliches biologisches Wissen. Auch im Hinblick auf biologische Inhalte besitzen Kinder vermutlich ein intuitives Grundwissen. Sie können schon sehr früh zwischen belebten und unbelebten Dingen unterscheiden, wie Legaste 1992 und später Rackeson und Poulain-Dubois 2001 zeigen konnten. Zunächst zeigt sich, dass Kinder Menschen und menschliche Gesichter bevorzugen. Bereits mit etwa 2 Monaten lächeln Säuglinge Menschen länger an als eine menschlich aussehende Puppe, selbst wenn die Vertrautheit und die Bewegungsaktivität konstant gehalten werden. Sie zeigen gegenüber Menschen auch früh ein anderes Kommunikationsverhalten als gegenüber Objekten, nach denen sie eher zu greifen versuchen. Aber welche Informationen nutzen Kinder, um diese Unterscheidungen zu treffen? Aufgrund welcher Merkmale unterscheiden Kinder belebte von unbelebten Dingen? Zum einen scheinen Gesichter die Aufmerksamkeit von Säuglingen bereits wenige Minuten nach ihrer Geburt auf sich zu ziehen. Siehe dazu Morton und Johnson 1991. Obwohl Kinder zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Entwicklungsstandes ihres visuellen Wahrnehmungsvermögens noch gar nicht in der Lage sind, Gesichter detailliert zu erkennen, scheinen die schematischen, gesichtstypischen Elemente für Neugeborene schon auszureichen, um ein Gesicht auszumachen und dies gegenüber anderen Reizen zu bevorzugen. Durch diesen frühen selektiven Aufmerksamkeitsbias gelingt es Kindern grundlegend zwischen Lebewesen und unbelebten Dingen zu unterscheiden. Wenn Kinder älter werden, nutzen sie weitere Informationen, um Lebewesen von Gegenständen und um Menschen von Tieren abzugrenzen. So orientieren sich wenige Monate alte Säuglinge beispielsweise an der äußeren Kontur, zum Beispiel geschwungen versus eckig, an Oberflächenbeschaffenheiten, zum Beispiel Fell versus Metall, am Geruch oder an Lauten bzw. Geräuschen. Sie bevorzugen beispielsweise die menschliche Stimme vor nichtsprachlichen Tönen, wie Glenn, Cunningham und Joyce 1981 in einer Studie zeigen konnten. Mit etwa 7 Monaten scheinen Kinder außerdem anzunehmen, dass sich Lebewesen im Gegensatz zu unbelebten Gegenständen eigenständig bewegen können. Siehe dazu Woodward, Phillips und Spelke 1993. Ab einem Alter von etwa 9 Monaten reagieren sie irritiert, wenn sich unbelebte Objekte von selbst zu bewegen beginnen. Vergleich Poulain-Dubois, Lepage und Ferland 1996. Die Unterscheidung zwischen belebten und unbelebten Dingen ist oftmals nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. So tun sich viele Kinder beispielsweise schwer, Pflanzen und Tiere in die gemeinsame Kategorie der belebten Dinge zu ordnen. Erst etwa ab dem Grundschulalter können fast alle Kinder auch Pflanzen korrekt den Lebewesen zuordnen. Siehe zum Beispiel Berzonski, Miller, Woody Ramsey und Harris 1987. Mit etwa 4 Jahren sind sich Kinder bewusst, dass Lebewesen bestimmte biologische Prozesse durchlaufen, die sie von nicht belebten Objekten unterscheiden. Dazu gehören unter anderem Wachstum, Metamorphose, Heilungsprozesse, Reproduktion, Vererbung, Krankheit und Ansteckung. Sie verstehen beispielsweise, dass eine Wunde am Arm von selbst verheilt, während ein Lackkratzer am Auto bestehen bleibt, wenn das Auto nicht repariert wird. Dass sich ein grundlegendes Verständnis für die Unterschiede zwischen Lebewesen und unbelebten Gegenständen im Verlaufe des Vorschulalters entwickelt, belegt auch eine Studie von Simons und Keil, 1995. In dieser Studie ließ sich zeigen, dass Vorschulkinder erste Vorstellungen über die inneren Strukturen von Lebewesen im Unterschied zu unbelebten Maschinen haben. Dazu wurden ihnen beispielsweise Abbildungen von Tieren wie Bären und Maschinen wie Autos vorgelegt. Und sie sollten entscheiden, ob das Innere der Tiere und Maschinen korrekt eingezeichnet war. Bei den Tieren waren Organsysteme eingezeichnet und bei den Maschinen technische Systeme wie Leitungen oder Antriebe, wobei bei einem Teil der Bilder falsche Zuordnungen erfolgt waren. Den Kindern wurden 9 Paare von Tieren und Maschinen gezeigt und sie sollten jeweils angeben, welche der beiden Zeichnungen eine korrekte Wiedergabe der Realität sein könnte. Die Ergebnisse zeigen, dass es den jüngeren Kindern unter 4 Jahren deutlich schwerer fiel als den 4- und 5-Jährigen, das Innere eines Lebewesens bzw. eines Objektes korrekt anzugeben. Die rudimentären Wissensbestände im Hinblick auf Physik und Biologie werden durch zunehmende Erfahrungen mit der Umwelt, durch die fortschreitende kognitive Entwicklung und später auch durch den Schulunterricht zunehmend komplexer und differenzierter. Kinder scheinen in Bezug auf diese Phänomene grundlegend einfacher und schneller Wissen zu erwerben als in anderen Bereichen. Aus evolutionstheoretischer Sicht ist dies sinnvoll, weil es Kindern den Umgang mit der Welt erleichtert und ihr Überleben sichert, da sie zu Beginn ihres Lebens beispielsweise noch sehr von anderen Menschen abhängig sind und diese fast von Geburt an von anderen Objekten der Umwelt abgrenzen können. Exkurs: Entwicklung des Mengenverständnisses von Kindern. Zu den früh vorhandenen Wissensbestandteilen gehört weiterhin ein grundlegendes Verständnis für Mengen. In einem viel beachteten Experiment von Wynn, 1992, wurde 5 Monate alten Säuglingen eine Mickey-Maus-Figur auf einer kleinen Bühne gezeigt. Im Anschluss wurde die Mickey-Maus-Figur von einem Vorhang verdeckt. Vor den Augen der Säuglinge wurde nun eine weitere Mickey-Maus hinter den Vorhang geschoben. Danach öffnete sich der Vorhang und die Säuglinge sahen entweder ein mögliches Ereignis, hinter dem Vorhang befanden sich 2 Mickey-Mäuse, oder ein unmögliches Ereignis, es befand sich nur eine Mickey-Maus hinter dem Vorhang. Interessanterweise schauten die Säuglinge das unmögliche Ereignis länger an, was den Schluss erlaubt, dass die Säuglinge überrascht waren, weil sie etwas anderes erwartet hatten. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich auch, wenn sich zunächst 2 Mickey-Mäuse hinter dem Vorhang befunden hatten und dann eine Mickey-Maus entfernt wurde. In diesem Fall wurde länger hingeschaut, wenn sich noch 2 Mickey-Mäuse hinter dem Vorhang befanden. Unmögliches Ereignis. Aus diesen Ergebnissen den Schluss zu ziehen, dass die Säuglinge bereits addieren bzw. subtrahieren können, dürfte allerdings eine Überinterpretation sein. Vielmehr scheinen Säuglinge bereits über ein rudimentäres Mengenverständnis zu verfügen, das es ihnen erlaubt, kleine Mengen zu erfassen und auf dieser Basis erste Schlussfolgerungen über Mengenveränderungen zu ziehen. Damit derartige Schlussfolgerungen gelingen, muss der Unterschied zwischen den Mengen salient sein. Nach Sodian 2012 können beispielsweise 6 Monate alte Säuglinge 8 von 16 und 16 von 32 Punkten diskriminieren, scheitern jedoch bei der Diskrimination von 16 und 24 Punkten. Danach muss mindestens ein Verhältnis von 1 zu 2 zwischen den Mengen bestehen, damit sie unterschieden werden können. Während 10 Monate alte Säuglinge bereits auch Mengen in einem Verhältnis von 2 zu 3 differenzieren können. Nach Küspert und Krajewski 2014 erlernen Kinder ab einem Alter von ca. 2 Jahren erste Zahlwörter, wobei dies jedoch noch unabhängig von Mengenvorstellungen geschieht. In einem nächsten Schritt werden Zahlwörter zunächst breiten Mengenkategorien zugeordnet. Zum Beispiel 15 oder 20 sind viel, beziehungsweise 200 oder 1000 sind sehr viel. Erst danach folgt dann eine präzise Zuordnung von Zahlen zu Mengen. Das Mengen- und Zahlenverständnis bildet wiederum eine wichtige Grundlage zu einem tieferen Verständnis physikalischer und auch biologischer Sachverhalte. Exkurs Ende. Frühkindliches psychologisches Wissen. Dass Säuglinge bereits frühzeitig Erwartungen an ihre soziale Umgebung entwickeln, lässt sich an dem bereits früher erwähnten Befund erkennen, dass Säuglinge verunsichert reagieren, wenn eine Asynchronizität zwischen der Stimme der Bezugsperson und ihren Lippenbewegungen besteht. In den ersten Lebensmonaten entstehen bereits erste Handlungsroutinen in der Interaktion zwischen einem Säugling und seiner Bezugsperson, aus denen ebenfalls erste Erwartungen an das Verhalten der Bezugsperson entstehen. Auch das soziale Referenzieren, das Säuglinge ab einem Alter von ca. 8 bis 9 Monaten nutzen, weist auf ein rudimentäres psychologisches Wissen hin. Damit ist gemeint, dass Säuglinge in Situationen, die sie nicht eindeutig interpretieren können, auf den Gesichtsausdruck ihrer Bezugsperson schauen, um daraus zu schließen, ob gegebenenfalls eine Gefahr droht. Wenn beispielsweise die Bezugsperson einen warnenden oder ängstlichen Gesichtsausdruck zeigt. Zu den ersten sozialen Dimensionen, die Säuglinge zu unterscheiden lernen, gehören Alter, Geschlecht und Vertrautheit. So konnten schon Lewis und Brooks Gunn 1974 nachweisen, dass bereits Säuglinge in einem Altersbereich zwischen 8 und 12 Monaten in ihren Reaktionen zwischen diesen sozialen Dimensionen unterscheiden. In dieser Studie näherten sich die Mutter, ein fremdes Kind, eine fremde Frau sowie ein fremder Mann jeweils einem Kind. Die Reaktionen des Kindes fielen deutlich positiver aus, wenn sich die Mutter näherte, während die Annäherung der beiden Erwachsenen mit überwiegend negativen Reaktionen einherging. Relativ neutral waren die Reaktionen bei dem fremden Kind, was darauf hinweist, dass auch das Alter der fremden Person eine Rolle spielte. Der evolutionsbiologische Sinn, frühzeitig zwischen potenziell bedrohlichen und weniger bedrohlichen Sozialkontakten unterscheiden zu können, liegt dabei auf der Hand. Entscheidend für das Handeln im sozialen Kontext ist die Entwicklung einer Theory of Mind. Es geht dabei um die Entstehung einer subjektiven Psychologie, aus der heraus das eigene Erleben und Verhalten sowie das Erleben und Verhalten der sozialen Umgebung erklärt und vorhergesagt werden können. Definition: Die Theory of Mind bezieht sich auf das Verständnis für das Funktionieren des menschlichen Bewusstseins. In Anlehnung an das Bild eines Wissenschaftlers geht man hierbei davon aus, dass Kinder subjektive Theorien über das Funktionieren des Bewusstseins und dessen Einfluss auf das Verhalten entwickeln. Definition Ende. Die Entwicklung der Theory of Mind im Kindesalter konnte unabhängig von kulturellen und anderen Bedingungsfaktoren in einer Vielzahl von Studien anhand einfallsreicher Experimente zu falschen Überzeugungen belegt werden. Siehe zum Beispiel Wellman, Cross und Watson 2001. Hierbei wird Kindern beispielsweise eine Schachtel Smarties gezeigt, wie zum Beispiel bei Wimmer und Hartl 1991. Auf die Frage, was sich in dieser Schachtel befindet, antworten sie mit Smarties, woraufhin ihnen der tatsächliche Inhalt der Schachtel, nämlich Bleistifte, gezeigt wird. Werden nun Fünfjährige danach gefragt, was denn ein anderes Kind antworten würde? Antworten sie mehrheitlich, dass dieses ebenfalls davon ausgehen würde, dass sich in der Schachtel Smarties befinden müssen. Es gelingt ihnen also das Nichtwissen des anderen Kindes, um den tatsächlichen Inhalt zu antizipieren. Genau dies gelingt aber der Mehrheit der Dreijährigen nicht. Sie können zwischen dem eigenen Wissen und dem eines anderen Kindes nicht unterscheiden und gehen daher davon aus, dass andere Kinder ihre Überzeugung teilen und sich dementsprechend äußern. Sehen Sie hierzu auch das Webvideo Theory of Mind auf www.lehrbuch-psychologie.de. Anhand einer Vielzahl ähnlicher Experimente ließ sich zeigen, dass entscheidende Entwicklungsfortschritte bei der Entwicklung einer Theory of Mind in dem Altersabschnitt zwischen 3 und 5 Lebensjahren zu beobachten sind. Die Theory of Mind ist mit entscheidenden Fortschritten beim Sozialverhalten verknüpft, weil es dadurch zunehmend möglich wird, das eigene Verhalten mit der sozialen Umgebung abzustimmen, da man neben den eigenen auch fremde Ziele, Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen kann. Es lässt sich also zusammenfassend festhalten, dass es eine Reihe von Wissensbereichen gibt, in denen Kinder besonders schnell neues Wissen erwerben. In aller Regel handelt es sich um Wissensbereiche, in denen besondere Kenntnisse evolutionsbiologisch mit einem Überlebensvorteil verbunden waren. Abschnitt 9.3: Strukturierung des Denkens, Kategorisierung, Konzeptbildung und die Entwicklung von Klassenhierarchien. Kinder lernen täglich und werden täglich mit Neuem konfrontiert. Innerhalb der ersten Lebenswochen, Monate und Jahre machen sie, nicht nur in kognitiver Hinsicht, immense Fortschritte und häufen viel Wissen an. Dieses Wissen muss strukturiert und kategorisiert werden, damit es leichter abrufbar ist und mit neuen Erfahrungen verknüpft werden kann. Die Kategorisierungen erleichtern den Umgang mit neuen Situationen, da sie deren Einordnung und die Suche nach passenden Verhaltensantworten erleichtern. Kategorien helfen dabei, die Umwelt zu ordnen und sich besser in ihr zurechtzufinden. Nach Powen und Treuble, 2006, versteht man unter einer Kategorie, Zitat, eine begrenzte Menge von Objekten, Ereignissen, Sachverhalten oder Handlungen, die bestimmte Gemeinsamkeiten aufweisen. Das zugehörige Konzept entspricht der mentalen Repräsentation des Wissens um diese Gemeinsamkeiten sowie des Wissens um Unterschiede zwischen Mitgliedern der betreffenden Kategorie und Mitgliedern anderer Kategorien. Zitat Ende. Die Fähigkeit zur Kategorie- und Konzeptbildung ist unter anderem die Grundlage dafür, dass wir uns in unserer Umwelt orientieren können. Sie versetzt uns beispielsweise in die Lage, jegliche Arten von Katzen, egal ob mit oder ohne Fell, ob einfarbig oder gefleckt, ob dick oder dünn, als Katze wahrzunehmen. Oder beispielsweise bei jeder Tür direkt ihre Funktionsweise, Verbindungselement zwischen verschiedenen Räumen oder zwischen einem Raum und der Außenwelt, zu erkennen. Die Fähigkeit zur Kategorisierung ist daher elementar, um Ordnung in die Vielfalt der allgegenwärtigen Sinneseindrücke zu bringen. Die unterschiedlichen Mitglieder einer Kategorie, zum Beispiel Autos, weisen nicht nur gemeinsame Merkmale auf, zum Beispiel vier Räder, Lenkrad und Motor, sondern auch Eigenschaften, die variieren können, zum Beispiel Farbe. Manche Merkmale werden auch nur von einigen Mitgliedern der Kategorie geteilt, zum Beispiel Antenne. Die Mitglieder, die viele Eigenschaften mit anderen Kategoriemitgliedern teilen und damit als typische Repräsentanten für die Kategorie gelten, werden auch als Prototypen bezeichnet. So dürfte beispielsweise ein Rotkehlchen eher dem Prototyp eines Vogels entsprechen als ein Strauß. Die Prototypen müssen nicht real existieren, sondern können auch lediglich mental bestehen. Kategorien sind hierarchisch angeordnet, wobei die Mitglieder untergeordneter Kategorien, zum Beispiel Hunde, in übergeordnete Kategorien eingeordnet werden können, zum Beispiel Säugetiere. Nach Roche und Kollegen, 1976, lassen sich hinsichtlich der Kategoriebildung vier verschiedene Hierarchieebenen unterscheiden. Auf der Basisebene haben die Mitglieder eine sehr große, vor allem äußerliche Ähnlichkeit. Ursprünglich nahm man an, dass Kinder als erstes Unterscheidungen auf dieser Ebene treffen können, wodurch die Bezeichnung Basisebene entstand. Auf der untergeordneten Ebene befinden sich einzelne spezifische Mitglieder der Basiskategorie. Auf der übergeordneten und ontologischen Ebene sind weiter gefasste und globalere Kategorien angeordnet. Siehe dazu auch Tabelle 9.1 im gedruckten Lehrbuch. Kinder sollten demnach zuerst zwischen Schiffen und Autos auf der Basisebene unterscheiden können, bevor sie unterschiedliche Arten von Schiffen auf einer untergeordneten Ebene differenzieren. Die Differenzierungsleistungen beruhen größtenteils auf äußeren Eigenschaften der Objekte. Funktionelle Aspekte bleiben in diesem frühen Alter weitestgehend unberücksichtigt. Powen, 2002, konnte allerdings zeigen, dass Kinder offensichtlich bereits im Alter von 11 Monaten nicht nur anhand äußerer Merkmale zwischen verschiedenen Objekten unterscheiden können. Sie verwendete in ihrer Studie Spielzeugobjekte, die wie Möbel oder Tiere aussahen. Allerdings waren die Möbel sehr tierähnlich dargestellt, zum Beispiel hatten sie Augen, während die Tiere ähnlich wie die Möbelstücke aussahen, kantig und wenig naturgetreu. Trotz der geringen äußerlichen Unterschiede konnten die Kinder zwischen den beiden Kategorien unterscheiden, was darauf schließen lässt, dass bereits in der frühen Kindheit neben der äußerlichen Ähnlichkeit auch andere, zum Beispiel funktionelle Aspekte bei der Kategorisierung berücksichtigt wurden. Heute gehen die meisten Forscher im Gegensatz zu Roche et al. 1976 davon aus, dass neugeborene und wenige Wochen alte Kinder zunächst globalere Unterscheidungen treffen, zum Beispiel Fahrzeuge versus Tiere, bevor sie auf der Basisebene beispielsweise zwischen Hunden und Pferden unterscheiden können. Siehe dazu Mandler und Bauer 1988 und Mandler, Bauer und McDonough 1991. Diese globalen Unterscheidungen beziehen sich anfangs auf sehr breite Objektklassen, zum Beispiel unbelebte versus belebte Dinge, und müssen nicht den Kategorien entsprechen, die Erwachsene bilden würden. Später können Kinder dann spezifischere Differenzierungen auf der Basisebene vornehmen. Die Kategoriebildung gleicht sich im Laufe der Entwicklung allmählich der von Erwachsenen an. Nach und nach werden mehr und differenziertere Kategorien gebildet. Kinder lernen, relevante Objekteigenschaften zu erkennen und in die Kategoriebildung einzubeziehen. Dadurch rücken funktionelle Aspekte und äußerlich schwer erkennbare, aber essentielle Eigenschaften, wie zum Beispiel der optisch eher unauffällige Docht einer Kerze oder die kleinen Löcher in einem Salzstreuer, mehr und mehr in den Vordergrund.